über Schöpfung und Abschöpfung digitalen Werts. Angesichts der enormen Marktmacht der digitalen Riesen ergeben sich durchaus Probleme, nicht nur für den Schutz der Privatsphäre, sondern auch hinsichtlich gesellschaftlicher Kontrolle und politischer Macht. Was uns hier jedoch interessiert, sind die Auswirkungen der Marktmacht auf die Beziehung zwischen Wertschöpfung und Wertextraktion. Die besondere Dynamik der Innovation, die Macht des zeitigen Setzens von Standards und die Netzwerkeffekte, die zur Marktbeherrschung tendieren, hat tiefgreifende Konsequenzen darauf, wie geschaffener Wert geteilt und gemessen wird. Die erste wesentliche Folge sind Monopole. Historisch gingen Branchen, die zum Monopol neigen, wie zum Beispiel Eisenbahnen und Wasser, in den Staatsbesitz über, vor allem in Europa, oder wurden stark reguliert, wie in den USA. In beiden Fällen ging es um den Schutz des Bürgers vor missbräuchlicher Unternehmensmacht. Monopolistische Online-Plattformen jedoch bleiben trotz all der Probleme, die sie aufwerfen, wie Datenschutz, Informationskontrolle und schiere kommerzielle Marktmacht, in Privatbesitz und größtenteils unreguliert. Mangels starker übernationaler regulatorischer Gegenmaßnahmen können Unternehmen, die es als erste zur Marktkontrolle bringen, außerordentliche Gewinne einfahren. Gleichfalls paradox sind die typisch niedrigen Steuersätze für Unternehmen im Tech-Sektor, wenn man bedenkt, dass ihr Erfolg auf Technologien baut, die der Steuerzahler durch hochriskante öffentliche Investitionen finanziert hat. Unternehmen, die ihr Vermögen Investitionen aus der Staatskasse verdanken, sollten diese zumindest zurückerstatten, anstatt dafür auch noch in den Genuss von Steuervorteilen zu kommen. Darüber hinaus bringt der Aufstieg der Sharing Economy den marktlichen Austausch aller Wahrscheinlichkeit nach in neue Bereiche, wo die Dynamik der Marktbeherrschung sich wiederholen dürfte. Die zweite wesentliche Folge der Innovationsdynamik besteht darin, wie Wert geschaffen wird, wie man ihn misst und wer und wie er diesen Wert extrahiert. Gehen wir nach volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, wird der Beitrag der Internetplattformen zum Nationaleinkommen, etwa im BIP, in Form von Werbung und damit verbundenen Dienstleistungen für Firmen auftauchen. Warum Werbung zum realen Sozialprodukt beitragen sollte, ist nicht ganz klar, ganz zu schweigen vom sozialen Wohlbefinden, das doch eigentlich das Ziel ökonomischer Aktivitäten sein sollte. Aber volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen sind in dieser Hinsicht konsistent mit der neoklassischen Ökonomie, die in jeder freiwilligen Markttransaktion ein Signal für die Produktion irgendeiner Art von Output sieht, seien es Finanzdienstleistungen oder Werbung, solange dafür ein Preis zu erzielen ist. Was jedoch irreführend ist: Wenn Online-Riesen zum gesellschaftlichen Wohlbefinden beitragen, dann doch wohl durch die Dienstleistungen ihren Nutzern gegenüber und nicht durch die diese begleitende Werbung. Der Ansatz der klassischen Ökonomie scheint für die Analyse dieser neuen digitalen Märkte weit mehr herzugeben. Wie in Kapitel 1 diskutiert, unterschied sie zwischen produktiver Arbeit, die zum Wert dessen, was produziert wird, beiträgt, und unproduktiver Arbeit, bei der das nicht der Fall ist. Die Aktivitäten, die Online-Plattformen Gewinn bringen, Werbung sowie Daten- und Verhaltensanalysen, erhöhen mitnichten den Wert dessen, was da produziert wird, nämlich Dienstleistungen für Nutzer wie Messages auf Facebook oder Suchen per Google Search. Diese Aktivitäten helfen vielmehr Firmen im Wettbewerb untereinander um einen größeren individuellen Anteil am produzierten Wert. Der ebenso verwirrende wie irreführende Ansatz zu einem Wertkonzept, der im Augenblick die Ökonomie dominiert, sorgt für ein wahrhaft paradoxes Ergebnis. Unproduktive Werbeaktivitäten zählen als Nettobeitrag der Online-Riesen zum Nationaleinkommen, die weit wertvolleren Dienste, die sie ihren Nutzern anbieten, dagegen nicht. Der Aufstieg von Big Data wird immer wieder als Win-Win-Gelegenheit für Produzenten wie Konsumenten bezeichnet. Was freilich davon abhängt, wem die Daten gehören und wie sie reguliert werden. Der Umstand, dass Rechte an geistigem Eigentum heute weiter gefasst, stärker und weiter vorgelagert sind, liegt an der Art und Weise ihrer Regulierung oder dem Mangel daran. Märkte, egal welcher Art, müssen aktiv geformt werden, damit Wissen auf eine Art und Weise reguliert wird, die zu den Marktergebnissen führt, die wir als Gesellschaft wollen. Es geht bei der Regulierung schließlich nicht um Einmischung, wie oft angenommen, sondern darum, einen Prozess zu verwalten, der die Ergebnisse produziert, die für unsere Gesellschaft als Ganzes am besten sind. Was Big Data anbelangt, so haben die großen fünf, Facebook, Google, Amazon, IBM und Microsoft, praktisch ein Monopol darauf. Aber das Ganze ist nicht nur eine Frage des Wettbewerbs, der Größe und der Zahl der Unternehmen auf dem Sektor. Man könnte schließlich ins Feld führen, dass einige wenige große Unternehmen die Skalenerträge erreichen können, die nötig sind, um die Kosten nach unten zu treiben und Daten billiger zu machen, was angesichts sinkender Realeinkommen doch gar nicht so schlecht sein kann. Das eigentliche Problem ist die Beziehung zwischen den Internetmonopolen und den sinkenden Einkommen. Die Privatisierung von Daten um der Profite von Unternehmen statt um des Allgemeinwohls willen ist eine neue Form der Ungleichheit, des ungleichen Zugangs zu den aus Big Data generierten Profiten. Nicht nur ist die Infrastruktur, auf die Firmen wie Amazon aufbauen, öffentlich finanziert, wie bereits diskutiert wurde, das Internet mit Steuergeldern bezahlt, sie profitieren darüber hinaus von kollektiv generierten Netzwerkeffekten. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn Unternehmen Dienstleistungen auf der Basis neuer Formen von Daten schaffen. Das kritische Problem ist hier, wie sich gewährleisten lässt, dass Besitz und Verwaltung dieser Daten ebenso kollektiv bleiben wie ihre Quelle, die Öffentlichkeit. Morozov argumentiert hier folgendermaßen: Anstatt dass wir Amazon eine Gebühr für die Nutzung seiner mit unseren Daten aufgebauten AI-Fähigkeiten bezahlen, sollte man Amazon verpflichten, uns eine Gebühr zu zahlen.